Vorstandsneurotiker.
Ich orientiere mich nicht an dem, was da geschrieben wird in den Medien. Ich muss das auch so formulieren. Das ist für mich alles hohles Geschwätz, durchsichtig von irgendwelchen Geheimdiensten in Szene gesetzt, gesteuert. Biden hat doch gesagt, wir werden die Leitung zerstören. Gibt es einen besseren Zeugen auf der Welt als den US-Präsidenten?
Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock. Schönen guten Tag, Herr Oskar Lafontaine.
Schönen guten Tag, Herr Wellbrock.
Ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ja, wir sprechen über die Ukraine, beziehungsweise eigentlich über deutlich mehr. Ich würde ganz gerne einsteigen mit einer ganz kurzen Einschätzung und Sie fragen, ob Sie das bestätigen können. Für mich stellt sich das so dar, dass wer nicht völlig beratungsresistent ist, sich eigentlich eingestehen muss, dass der Westen für den Ukraine-Krieg eine wesentliche Verantwortung trägt. Der Krieg hätte verhindert werden können. Offenbar bestand daran aber auf Seiten des Westens kein Interesse. Würden Sie da mitgehen?
In jedem Fall. Der Krieg ist ja seit Jahrzehnten vorbereitet durch die Vereinigten Staaten. Die außenpolitischen Vordenker der Vereinigten Staaten, ich nenne einmal Kissinger oder auch Brzezinski, haben ja schon lange darauf hingewiesen, dass die Ukraine, wenn sie unter Einfluss der USA gerät, sicherstellen würde, dass Russland keine Weltmacht mehr sei. Auch heute wird der Konflikt von den USA als eine geostrategische Auseinandersetzung mit Russland bewertet. Die Ukraine ist praktisch nur das Schlachtfeld. In der Ukraine kämpft die USA gegen Russland, um den Weltmachtstatus Russlands zu untergraben.
Jetzt ist es ja so, dass wenn man sich in der Welt umguckt, auch wenn das im deutschen medialen Geschehen kaum eine Rolle spielt, wenn man sich in der Welt umguckt, stellt man fest, dass der überwiegende Teil der Länder weder an einer Kriegsverlängerung noch an Sanktionen oder sonstigen feindseligen Maßnahmen interessiert ist. Deutschland geht da ja offensichtlich einen anderen Weg. Ich habe vor kurzem mit dem Kollegen gesprochen, der sagte, dieses Land wird kaputt gemacht, am Ende wird nichts mehr übrig bleiben und die Ukrainer werden uns irgendwann nicht dankbar sein für die Waffenlieferung. Sie werden uns dafür hassen, weil sie zuhauf gestorben sind, traumatisiert sind, die wirtschaftlichen Grundlagen, die Wohlstandsgrundlagen des Landes vernichtet wurden durch diese Eskalation der deutschen Seite. Wir sind da gewissermaßen Geisterfahrer, oder?
Ja, man muss das so sehen, denn die genannten Fakten sind ja nicht zu bestreiten. Wer glaubt, mit Waffenlieferungen könne man diesen Konflikt beenden, müsste doch jetzt nach einem Jahr darüber nachdenken, ob das der richtige Weg war. Denn genau das, was Sie in Ihrer Frage erwähnt haben, ist ja eingetreten und tritt jeden Tag ein. Hunderte, Tausende, Zigtausende sind gestorben. Die Ukraine ist mehr und mehr zerstört und es soll immer so weitergehen, ohne dass ein Ende absehbar ist. Wer kann eigentlich so etwas verantworten? Daher ist es erstaunlich, dass in Deutschland immer noch diese törichte Politik verfolgt wird, während doch größere Teile der Welt Gott sei Dank längst zu einem anderen Ergebnis gekommen sind.
Damit würde ich auch ganz gerne den aktuellen Konflikt verlassen. Ich glaube, Sie haben dazu schon so viel gesagt, das würde jetzt nur eine Wiederholung bedeuten. Ich möchte tatsächlich mit Ihnen eher über die Zukunft sprechen. Mein Eindruck ist der, dass aus einem durchaus provozierten, das hatten Sie ja eben auch schon angedeutet, regionalen Konflikt mittlerweile, gewollt oder nicht gewollt, eine Frage der globalen Machtverschiebung geworden ist. Also die Frage Unipolarität, Multipolarität der Weltordnung stand, vermute ich mal, am 24. Februar 2022 eigentlich noch nicht im Raum. Jetzt scheint sich aber irgendwie alles neu zu ordnen, wie man ja auch an den Reaktionen zahlreicher Länder sieht, die einfach nicht mitgehen wollen, diesen westlichen Weg. Wie schätzen Sie das ein, die globale Entwicklung? War das tatsächlich Intention beim Ukraine-Krieg von westlicher Seite aus, jetzt tatsächlich alles neu zu ordnen, oder ist es aus dem Ruder geraten?
Ich glaube eher, dass es aus dem Ruder geraten ist. Zumindest konnte ich am Anfang nicht erkennen, dass der Westen darauf aus war, alles neu zu ordnen. Es sei denn, Man nimmt die Konstante der US-Politik in den Blick. Die Konstante der US-Politik seit vielen Jahren ist ja, wir wollen die einzige Weltmacht bleiben. Und wenn ein Land die einzige Weltmacht bleiben will, gerät es notwendigerweise in Konflikt mit denen, die ebenfalls Weltmacht sein wollen, wie China oder Russland oder demnächst auch Indien. Und es gerät in Konflikt mit denen, die sagen, eine Weltordnung, in der einer das Sagen hat, wollen wir nicht. Wir wollen eine Weltordnung, an der viele mitwirken und in der viele das Sagen haben. Das heißt, wir wollen eine multipolare Welt. Und der Gedanke der multipolaren Welt ist mittlerweile, wenn man global die Dinge betrachtet, die Meinung der Mehrheit, dass dies die richtige Ordnung ist.
Das sieht natürlich der Westen und sehen natürlich die USA logischerweise anders, beziehungsweise verfolgen da andere Ziele. Wie weit sind die denn bereit zu gehen? Es ist ja immer die Frage beim wankenden Riesen, und als solchen würde ich die USA beziehungsweise die NATO oder meinetwegen auch die EU im Verbund damit bezeichnen. Wie weit geht ein wankender Riese, wenn er feststellt, dass er sich der Gravitation irgendwann nicht mehr entziehen kann? Befürchten Sie da tatsächlich einen, entweder, man spricht ja vom Weltkrieg, von atomaren Gefahren, beziehungsweise vielleicht auch einem heißen Krieg auf Europa reduziert, in dem Stichwort natürlich auch Stichwort Rammstein?
Ja, es ist so, dass man immer befürchten muss, dass solche scheinbar regionalen Konflikte sich ausweiten, in diesem Fall eben auf Europa ausweiten, oder wenn tatsächlich Russland und die Vereinigten Staaten echt aneinander geraten würden, es zu einem Weltbrand kommen würde. Das ist insoweit nicht neu, wenn auch heute die Dinge sich unter anderen Vorzeichen abspielen würden als vor 10, 20, 30 oder 50 Jahren. Aber diese Gefahr ist immer gegeben, und sie ist im Ukraine-Konflikt jetzt echt gegeben, da ja mittlerweile klar ist, dass auch China sorgfältig beobachtet, was dort passiert und mittelbar verwickelt ist in diesen Konflikt. Und da die USA ja den Ukraine-Konflikt mittlerweile auch behandeln als eine Vorstufe zu einer Auseinandersetzung mit China. Die sogenannte RAND Corporation hat ja vor einigen Wochen geschrieben, man soll den Konflikt beenden in der Ukraine, damit die USA sich gegen ihren Hauptgegner wenden könnten, und das sei China.
Ja. Nochmal kurz zu Russland, was ich nicht verstehe, beziehungsweise die Strategie, das hat, glaube ich, 2015 hat das George Friedman schon gesagt, die Strategie der Amerikaner sollte sein, in Anführungsstrichen, das waren also seine Worte sinngemäß, keine Kriege zu führen, in keine Länder einzumarschieren, weil das schon demografisch im Prinzip unmöglich sei, in ein Land mit 80 Millionen, mit 150.000 Soldaten einzumarschieren, das würde logistisch gar nicht funktionieren. Stattdessen hat er halt gesagt, wäre es sinnvoll, Störfeuer zu legen, gewissermaßen. Und wenn man den Ukraine-Krieg betrachtet und dann davon ausgeht, dass der eigentliche Konflikt ja zwischen den USA und Russland stattfindet, kommt man eigentlich wirklich zum Schluss, dass dieser Ukraine-Krieg eigentlich ein Störfeuer für Russland gewesen ist, um abzulenken, um Russland zu beschäftigen, um ja auch eben Opfer zu beklagen und eben auch, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, wirtschaftlich geschwächt zu werden. Das ist ja faktisch nicht aufgegangen, oder?
Das ist nicht aufgegangen, wenn man Russland schwächen wollte, zumindest wenn man die aktuellen Daten sieht. Russland hat ja in Aussicht, aufgrund der internationalen Daten, dass seine Wirtschaft weiter wächst, weil die Beziehungen zu asiatischen Ländern, eben die Wirtschaftsbeziehungen stärker geworden sind, zu China, zu Indien und so weiter, auch zu anderen Ländern, während Europa, insbesondere Deutschland, eben große Verluste erleidet, wie das aber auch vorhergesagt worden ist. Deutschland ist ja ein Industrieland, und ein Industrieland muss immer darauf achten, dass es wettbewerbsfähige Energiepreise hat. Und das Ergebnis des Ukraine-Krieges, um es so kurz zu formulieren, ist ja, dass Deutschland viel schlechtere Energiepreise hat als beispielsweise die Vereinigten Staaten. Und weil Sie Friedman angesprochen haben, er hat ja immer gesagt, Ziel unserer Politik, der Politik der Vereinigten Staaten seit 100 Jahren ist es, zu verhindern, dass deutsche Technik mit russischen Rohstoffen zusammenarbeitet, was ja eigentlich naheliegend wäre und was ja auch lange Zeit Politik deutscher Regierung gewesen ist. Aber wenn eben das Ziel der US-Politik war, Deutschland und Russland gegeneinander zu hetzen, dann ist es in großem Ausmaß gelungen. Und das ist ja auch das eigentlich Ärgerliche und, wenn man so will, epochal Schädliche, was jetzt eingetreten ist auf lange Jahre, hat eben Deutschland keine guten Beziehungen mehr zu Russland, obwohl das zwingend geboten wäre. Und das ist der schwerste Fehler der jetzigen Regierung, warum sie besser heute als morgen verschwinden würde. Der schwerste Fehler ist, dass sie all das zerstört hat innerhalb kürzester Zeit, was eben viele Regierungen im Verhältnis zu Russland seit Adenauer aufgebaut haben.
Den Vorgängerregierungen wird ja auch immer wieder vorgeworfen, sie hätten eine Abhängigkeit zu Russland geschaffen und das sei ja ein großer Fehler gewesen. Ich verstehe das offen gestanden nicht so ganz, denn letztlich ging es ja um Handel und es ging um Annäherung. Handel und Annäherung muss man ja auch nochmal auf unterschiedliche Weise betrachten. Und Handel bedeutet doch eigentlich nichts anderes als, du hast etwas, was ich nicht habe und das möchte ich haben und kaufe ich dann bei dir und vielleicht habe ich etwas, was du nicht hast und das möchtest du kaufen. Also im Grunde genommen, man kann natürlich negativ von Abhängigkeit sprechen, aber das Prinzip des Handels ist doch letztlich, einer hat etwas, was der andere nicht hat und Deutschland hat ja nun mal wenig Rohstoffe. Also von daher weiß ich gar nicht, ob überhaupt diese Analyse der Abhängigkeit zutrifft. Es geht doch eigentlich nur um Handel, oder nicht?
Ja, es geht um Handel und Handel führt natürlich auch zu Abhängigkeiten, aber zu gegenseitigen Abhängigkeiten und das ist ja gewollt. Mhm. Wir lebten ja Jahrzehnte in einer anderen Welt, in einer Welt, in der man überzeugt war, dass der Handel zum Frieden beitragen würde und dass er die Welt besser machen würde und dass er ein erstrebenswertes Ziel sein sollte. Das war die sogenannte Globalisierung, die ja auf allen Ebenen gepriesen wurde, auch in Deutschland. Insofern haben die Regierungen, die heute angegriffen werden, nur das getan, was alle als richtige Lehre verkündet haben. Mhm. Es ist ja das Neue, dass jetzt auf einmal für mich eben ganz klar von den USA aufgrund der machtpolitischen Auseinandersetzung in Szene gesetzt, ein anderer Gedanke dominiert. Wir müssen wieder mehr auf Autarkie achten und vor allen Dingen müssen wir uns nicht von denen abhängig machen, die als Rivalen oder als Feinde von den USA, das muss man immer sagen, gesehen werden, also von Russland und von China. Und nichts anderes treiben ja die USA in den letzten Jahren in Europa. Und sie haben an der europäischen Spitze mit Frau von der Leyen und dem Spanier Pepe Borrella zwei Marionetten, die die US-Politik exekutieren. Und sie haben in Deutschland eine Regierung, die gegenüber ihren Interessen so willfährig war wie keine andere Regierung. Die USA können ja eine zentrale Energieversorgungsleitung in einem kriegerischen Akt zerstören. Die deutsche Regierung wehrt sich nicht. Also man hat schlicht und einfach vorgegeben, alles, was wir erzählt haben zur Globalisierung, dass Handel notwendig sei, dass er Frieden stifte, dass er die Völker näher zusammenbringt, das war alles falsch. Wir müssen jetzt das Gegenteil machen, weil die USA Russland und China klein halten wollen. Mhm.
Die Motivation der deutschen Politik, die ist mir offen gestanden nicht ganz klar und da denke ich schon relativ lange drüber nach. Also Sie haben natürlich recht, es sind willfährige Ausführer der Anweisungen, die aus den USA kommen, das ist ja auch offensichtlich. Also ich meine, das kann man natürlich versuchen wegzudiskutieren, aber man sieht es ja jeden Tag. Was ich mich tatsächlich frage, was mich umtreibt, ist die Frage, was hat eigentlich die deutsche Bundesregierung, beziehungsweise ich würde sogar das runterbrechen, primär eigentlich auf die Grünen, die da eigentlich alle mit in den Abgrund ziehen. Was haben Sie persönlich für Vorteile von dieser desaströsen und destruktiven Politik, die wir jetzt erleben? Ich kann das nicht erkennen.
Nun, man kann natürlich auch sehen, dass die eine oder der andere Vorteile hat durch diese Politik. Da geht es ja meistens um wirtschaftliche Fragen. Nehmen wir mal den grünen Außenminister Joschka Fischer, der lange Zeit ja federführend die US-Interessen in der Regierung Schröder schon artikuliert hat, als es um den Jugoslawienkrieg ging. Er war ja sehr eng liiert oder eng verbunden mit Madeleine Albright, der damaligen amerikanischen Außenministerin, der man auch gesagt hat, der Krieg sei ihr Krieg gewesen in Jugoslawien, wie auch immer man das bewerten will. Aber letztendlich hat ja Joschka Fischer nach seinem Amt dann eine Firma gegründet, die in enger Verbindung mit der Firma von Madeleine Albright war. Und sicherlich hatte er davon größeren ökonomischen Vorteil. Sie können aber auch zur Opposition gehen und können dann Merz nehmen, der bei BlackRock eine wichtige Funktion in Europa hatte, einem großen Vermögensverwalter und insofern auch materielle Vorteile hatte aus der Zusammenarbeit mit einer großen US-Firma. Das kann man ja immer weiter stricken. Zudem verhält sich natürlich die USA so, wie jedes Imperium sich verhalten hat im Laufe der Geschichte. Das Imperium versucht immer in den Staaten, die ihm mehr oder weniger verbunden sind, unterworfen sind, die seine Vasallen sind, eben seine Vorposten aufzubauen, seine Personen zu installieren und auch Personen an sich zu binden. Dazu haben wir ja ein ganzes Geflecht von Institutionen. Ich nenne mal die wichtigste, die Atlantikbrücke. Und in der Atlantikbrücke können wir dann die Politiker sehen und die Journalisten sehen und auch die Wirtschaftsführer sehen, die dann immer die US-Interessen mitvertreten in der Bundesrepublik und in Europa. Und insofern glaube ich, dass hier wirtschaftliche Interessen natürlich eine Rolle spielen, dass aber auch schlicht und einfach das Imperium seine Einflusssphäre ausweitet und in den verschiedenen Vasallenstaaten treue Funktionäre installiert hat.
Mhm. Ja, der Vergleich mit Joschka Fischer ist natürlich gut, weil insbesondere Annalena Baerbock ja sagte, dass sie auf den Schultern von Madeleine Albright stand oder steht, nachdem die gestorben war. Von daher ist die Parallele da schon offensichtlich. Trotzdem, finde ich, gibt es noch einen Unterschied. Joschka Fischer ist ja dann gewissermaßen gewechselt in die Karriere US-amerikanischer Unternehmen oder ja, nenne ich es mal so. Er hat aber ja letztlich ja nicht viel mehr als verbrannte Erde hinterlassen. Jetzt ist es aber so, und vielleicht bin ich da auch panisch, vielleicht korrigieren Sie mich da, wenn ich da eine falsche Einschätzung habe. Meiner Meinung nach ist es halt so, aufgrund dieser aktuellen Politik, sowohl die Eskalation des Krieges als eben auch diese Wirtschaftspolitik, Stichwort Heizungsgesetz etc. Und Sie haben ja vorhin schon die Unternehmen angesprochen, die eben auch auf günstige Energie angewiesen sind. Macht es für mich den Eindruck, dass jetzt die Politik heute dann nicht einfach ins Ausland geht und da die Karriere fortsetzt, sondern das Land quasi flächendeckend gegen die Wand fährt, so dass am Ende von dem Industriestandort Deutschland kaum noch was übrig bleibt, oder übertreibe ich da?
Auf jeden Fall gibt es Gründe, diese Befürchtung zu haben. Man wird ja sehen, wie das weitergehen wird. Was mich wundert ist, dass die deutsche Industrie nicht Alarm schlägt. Ja. Da müsste man ja eine Antwort haben. Man könnte jetzt sagen, die Beteiligung von US-Firmen oder US-Vermögensverwaltungsfirmen innerhalb der deutschen Industrie ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass eben diese Widerstandskräfte nicht mehr in ausreichendem Maße vorhanden sind. Ich weiß das nicht. Man sieht ja auch die Verlogenheit der Politik nur an einem Ergebnis. Wenn man schon sagt, wir wollen keine Abhängigkeiten mehr haben, dann müsste man jetzt sagen, es ist unzulässig, dass an die Stelle Russlands jetzt die Vereinigten Staaten mit ihrem Fracking-Gas getreten sind, zu weitaus höheren Preisen. Mhm. Also hier sieht man ja, dass der Satz, wir wollen keine zu große Abhängigkeit mehr haben, falsch ist, sondern der Satz lautet ja in Wirklichkeit, wir wollen keine Abhängigkeit mehr von denen haben, die USA zu Feinden erklärt. Aber zur USA selbst wollen wir jede Form der Abhängigkeit haben. Und das wäre ja dann wieder das Vasallendenken, das insbesondere die jetzige Ampelregierung in einem Ausmaß prägt wie keine Regierung vorher.
Aber nochmal zurück auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Also jetzt können wir beide nicht in die Zukunft gucken, aber was sich abzeichnet und was ja auch angekündigt wird von der Politik, sind zum Beispiel massiv steigende Preise von Öl und Gas, weswegen die Leute ja inzwischen schon als völlig bekloppt hingestellt werden, die sich vielleicht jetzt doch noch eine Gasheizung einbauen lassen. Es gäbe sozusagen keine Alternative, alternativlos kennen wir ja, es gäbe keine Alternative zur Wärmepumpe beziehungsweise zu anderen adäquaten Technologien. Die Preise werden also, und daran ist natürlich Putin schuld, die Preise werden immens steigen in den nächsten Jahren. Und das wird dann natürlich für Unternehmen und aber eben auch für Verbraucher und dementsprechend natürlich auch für den Konsum und die innere Wirtschaftsleistung und Stabilität, wird das natürlich fatale Auswirkungen haben. Jetzt haben wir gerade gehört, dass Intel mit 9 Milliarden Euro subventioniert wird, damit sie hier ein Werk aufbauen. Sie bräuchten überhaupt keine Subventionen, also das könnten sie ganz locker alleine machen. Werden wir gewissermaßen ja, überflutet von US-amerikanischen Unternehmen?
Auf jeden Fall kann man sagen, dass der Einfluss der USA in der Bundesrepublik viel zu groß ist. Wir sind praktisch ein kläglicher Vasallenstaat geworden. Kennzeichen für diese Szene war, für diese Behauptung war eben die Szene, als der Scholz wie ein begossener Pudel neben Biden stand und Biden gesagt hat, wir werden diese wichtige Energieversorgungsleitung zerstören.
Ja.
Eine größere Symbolkraft kann ja nicht entwickeln und es kennzeichnet ja auch den Zustand der deutschen Medien, wenn man von einigen kleineren Medien absieht, dass das überhaupt nicht thematisiert wird, so dass man meint, wie nach dem Kriege säße in jedem größeren Medienhaus ein US-Presseoffizier, der aufpasst, dass nichts falsch gesagt oder geschrieben wird. Auf jeden Fall ist das eine sehr fatale Entwicklung. Unser Wohlstand hängt von der Industrie ab. Und eine Industrie braucht in der heutigen Welt günstige Energiepreise, eine florierende Industrie. Und deshalb wird Deutschland den Bach runtergehen oder es gelingt, diese Regierung abzulösen und durch eine Regierung zu ersetzen, die eben wieder weiß, dass wir günstige Energiepreise brauchen und die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland wieder aufnimmt.
Also ein Richtungswechsel dieser aktuellen Regierung schließen Sie kategorisch aus?
Sie ist so sehr auf dem falschen Weg und ist so sehr davon überzeugt, dass dieser falsche Weg richtig ist, aus welchen Gründen auch immer. Und die Grünen sind ja praktisch in einem Ausmaß der US-Politik unterworfen, wie ich das, als sie anfingen, niemals geahnt hätte. Insofern ist allein schon sind die Grünen, solange sie in einer Regierung sind, Gewähr dafür, dass US-Interessen umgesetzt werden in Deutschland. Denn es ist ja nicht nur Frau Baerbock, die aufgrund eben mangelnden Wissens diese falsche Politik macht. Auch Herr Habeck hat ja schon als Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein immer wieder erklärt, dass wenn die Grünen mal an die Macht kommen, dass dann in jedem Fall Nord Stream beerdigt wird. Schon zur Zeit des Syrienkrieges hat er gesagt, weil die Russen in Syrien Städte bombardieren, müssen wir Nord Stream stilllegen oder wir werden es verhindern. Wir werden es verhindern, hat er damals gesagt, 2016, 2017. Hier zeigt sich wiederum die unglaubliche Verlogenheit der Funktionäre dieser Partei. Denn in Syrien hat ja nicht nur Russland bombardiert, sondern viel eher haben die USA zunächst einmal in Syrien Bomben abgeworfen und Städte bombardiert. Aber die Forderung, dass man jetzt die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA abbrechen könnte, haben die Grünen nie erhoben. Das können Sie auch bei einer anderen Frage sehen. Kein anderes Land hat Menschenrechte auf der ganzen Welt mit Füßen getreten wie die Vereinigten Staaten. Man muss ja nur die unendlich vielen Kriege in den Blick nehmen, die sie geführt haben, auch nach eigenen Untersuchungen. Aber kein deutscher Politiker ist jemals in Washington gewesen und hat gesagt, ich ermahne euch, die Menschenrechte zu beachten und einzuhalten. Menschenrechte fallen Ihnen immer nur ein, wenn Sie in die andere Richtung fahren, oder?
Vielleicht noch der Hinweis auf Syrien, weil Sie das gerade angesprochen haben. Wenn ich richtig informiert bin, ist es ja sogar so gewesen, dass Russland damals völkerrechtskonform gehandelt hat, als Partner von Syrien um Hilfe gebeten. War es, glaube ich, völkerrechtlich sogar in Ordnung, dass Sie da eingegriffen haben, oder?
Das wird so bewertet, dass Russland eben völkerrechtskonform gehandelt hat. Aber letztendlich ist es ja bedauerlich, dass dieses Land so lange jetzt damit konfrontiert ist, dass es eben mehr oder weniger auch sich im Krieg befindet, wenn auch nicht mehr so schlimm wie also noch einige Jahre zuvor. Aber wie es dort zugeht, kann man ja auch daran sehen, dass die Amerikaner immer noch auf den syrischen Ölfeldern sitzen und diese ausplündern und keiner daran Anstoß nimmt. Man stelle sich vor, dass eben China oder Russland auf irgendwelchen Ölfeldern in fremden Ländern sitzen würden und dort das Öl ausbeuten würden. Welch ein Geschrei würden wir hören. Aber was die US-Politik macht, wird in Deutschland eben grundsätzlich verlogen bewertet.
Ja, in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant, dass Syrien jetzt ja nach vielen Jahren auch wieder in die Arabische Liga aufgenommen wurde, was ja durchaus für eine Deeskalation auch in diesen ganzen Konflikten, muss man ja eigentlich sagen, spricht. Man hat tatsächlich den Eindruck, wenn sich Länder ohne Einmischung der USA miteinander zusammensetzen, fällt eine Einigung deutlich leichter, als wenn die USA dabei mitmischen.
Hier muss man ja auch sehen, dass es wohl den Chinesen gelungen ist, den Iran und Saudi-Arabien dazu zu bewegen, wieder bessere Beziehungen miteinander zu pflegen, was ja insbesondere die Grundlage dafür ist, den Jemenkrieg, der ja genauso schlimm war oder ist wie der Ukraine-Krieg, nur dass er eben weniger den politischen Dialog in Europa gefolgt ist. Man hat manchmal gar nicht zur Kenntnis genommen, aber es sind ja Hunderttausende ums Leben gekommen. Und es besteht jetzt die Hoffnung, dass dieser Krieg beendet wird, weil eben die Iraner und und Saudi-Arabien wieder bessere Beziehungen zueinander pflegen. Und das ist ja auch ein Ergebnis der Vermittlungsbemühungen der Chinesen, die eben zeigen, dass sie auch als Weltmacht darum bemüht sind, weltpolitisch Einfluss zu nehmen. Und in diesem Fall ist ja nicht zu bestreiten, dass dieser Einfluss, den sie ausüben, ein viel besserer war als der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind verantwortlich dafür, dass der Vordere Orient mehr oder weniger zerstört worden ist. Und jetzt muss man zugeben, dass China eine positive Rolle gespielt hat, zumindest was diesen Jemenkrieg angeht.
Vielleicht mal ganz kurz einen kleinen Ausflug in Sachen Unterschied zwischen NATO-Bündnis und BRICS-Staaten. Das würde ich ganz gerne mit Ihnen kurz besprechen. Ich würde das in etwa so zusammenfassen, dass die Idee der BRICS-Staaten eigentlich die ist, dass es große wirtschaftliche Zusammenschlüsse gibt, eben auch mit Handel und Abhängigkeiten, die aus Handel naturgemäß entstehen. Die Grundlage dieser Zusammenarbeit, ich glaube, das ist sogar schriftlich formuliert, die UN-Charta ist, sich nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Helmut Schmidt hat das vor Jahren mal bei Maischberger gesagt, als sie von ihm wissen wollte, ob denn das, was die Chinesen da machen, ich glaube, es ging um Todesstraße oder Uiguren, ich weiß es nicht mehr genau, ob man da nicht was machen müsste. Und Helmut Schmidt hat gesagt, nee, einen Teufel würde ich tun. Und Maischberger fragt ihn, wieso? Das ist doch schrecklich, was da passiert. Ja, aber ich kann mich doch nicht in andere Angelegenheiten anderer Länder einfach einmischen, in innenpolitische Themen. Das steht mir überhaupt nicht zu. Das ist überhaupt gar nicht mein Recht. Damit hat er sie ja wirklich kalt erwischt. Und das ist ja etwas für meinen Eindruck, dass die BRICS-Staaten auszeichnet. Also Handel, Annäherung, aber jeder macht seins sozusagen. Und im Unterschied dazu ist die US- oder die NATO-Politik ja im Prinzip auf Expansion und Intervention ausgelegt und ist deswegen auch so destruktiv. Könnte also tatsächlich das BRICS-Modell eine globale Alternative darstellen?
Ja, das ist schon eine globale Alternative geworden, denn das sind ja gerade die Staaten, also man muss sie ja nennen, da ist China, Russland, Indien, da ist aber auch Südafrika, da ist Brasilien, die beiden letztgenannten sind besonders wichtig und immer mehr Staaten wollen also diesem Staatenverbund, diesem lockeren Staatenverbund beitreten. Es ist ja entstanden, dieses Bündnis, gegen diese unipolare Welt. Es sind ja Staaten, die eben von westlichen Ländern angegriffen, unterworfen wurden, Kolonien waren. Und diese Länder haben ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen. Und es ist für mich ein großer Vorteil für den Frieden in der Welt, dass diese BRICS-Staaten sich organisieren. Man nehme nur mal das Agieren etwa des neuen brasilianischen Präsidenten Lula, der eben beispielsweise darauf drängt, dass in der Ukraine Friedensverhandlungen aufgenommen werden, der aber auch sagt, die Ukraine hat selbst Schuld an diesem Krieg und im Gegensatz eben zu den Propagandisten, die bei uns unterwegs sind, die ja keine Fakten mehr zur Kenntnis nehmen, weiß, dass die zunächst einmal ein Bürgerkrieg in der Ukraine war, dass eben die Kiew auf die eigenen Landsleute geschossen hat, um das mal in der Sprache auszudrücken, die gegenüber Assad immer angewendet worden ist, auf die eigenen Landsleute geschossen hat, das über viele Jahre, und zwar auf die russischsprachige Bevölkerung der Ostukraine. Oder ich nenne mal den Papst, der eben die Mitverantwortung der NATO erwähnt hat, indem er gesagt hat, die NATO bellt an Russlands Tür. Also es ist erfreulich, dass es Stimmen gibt, die eben diese unglaubliche Propaganda gegen die Vernunft des Westens durchbrechen. Und die BRICS-Staaten spielen hier eine hervorragende Rolle, aber insbesondere, weil sie eben mit dem Westen die schlechtesten Erfahrungen gemacht haben. Das gilt ja für Südamerika, das gilt für Afrika und das gilt auch für China. Ich denke nur mal an den Opiumkrieg beispielsweise. Die Chinesen haben das ja nicht vergessen, wie auch der Westen mit ihnen umgesprungen ist. Und daran muss man ja auch immer denken, wenn man als deutscher Politiker in China ist. Als ich Frau Baerbock dort, man muss ja sagen, herumhampeln sah, konnte man wieder erkennen, dass sie nichts weiß von der Geschichte, überhaupt nichts von der Geschichte Chinas oder der Geschichte Deutschlands. Sie weiß noch nicht einmal, dass es einen Wilhelm II. Gab, der damals eben zu seinen Interventionstruppen, bevor sie nach China aufbrachen, gesagt hat, Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Also die wissen einfach nichts und bewegen sich deshalb töricht auf den Bühnen der Welt.
Sie haben jetzt auch gerade davon gesprochen, dass zum Beispiel afrikanische, südamerikanische Länder und eben auch asiatische Länder inzwischen da einfach unabhängiger geworden sind. Es war ein afrikanischer Politiker, der vor kurzem in einem Interview gesagt hat, wir werden Putin nicht verhaften, wenn er hierher kommt. Im Gegenteil, notfalls holen wir ihn vom Flughafen ab, begleiten ihn auf seinem Meeting und bringen ihn wieder zum Flughafen zurück. Und er sagte dann, wir wissen nämlich, wer unsere Freunde sind, und bezog sich damit auf den Kampf gegen das Apartheidsregime. Dieser Kampf wurde damals von Russland aktiv unterstützt und zum Beispiel auch von Kuba aktiv unterstützt mit Soldaten. Und dieser Afrikaner sagte halt, ja, wir wissen dementsprechend auch, wer unsere Feinde sind. Und das sind die Heuchler aus den USA und vom Internationalen Strafgerichtshof. Mit denen wollen wir im Prinzip überhaupt nichts zu tun haben. Ich habe den Eindruck, dass auch tatsächlich das Selbstverständnis vieler Länder oder das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein vieler Länder einfach stärker geworden ist. Und wenn man sich jetzt mal Russland anguckt, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und noch unter Jelzin, bevor dann Putin kam etc., war das Land im Grunde genommen ja platt, muss man so sehen. Also es hatte ja eigentlich überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen, auch militärisch nicht zu machen. Hat sich aber natürlich im Laufe der Jahre unter Putin dann eben auch so weit weiterentwickelt, dass es jetzt also wirklich auch wieder eine wirtschaftliche und militärische Macht geworden ist. Und viele andere Länder bauen eben auch ein neues Selbstvertrauen auf. Und ich habe den Eindruck, dass tatsächlich beim Westen noch nicht so richtig angekommen ist, dass die eigene Rolle komplett überschätzt wird.
Ja, man muss ja sich vergegenwärtigen, dass zu Zeiten Jelzins die USA einen sehr starken Einfluss in Russland hatten. Der Wahlkampf Jelzins wurde ja von Clinton damals mitgestützt und finanziert. Und Jelzin hat zugelassen, dass immer mehr US-Firmen sich in Russland engagiert haben, um die russischen Rohstoffe auszubeuten. Und der Hass auf Putin kommt ja daher, dass er als er an die Macht kam, eben damit aufgeräumt hat und gesagt hat, die russischen Rohstoffe sind nicht dazu da, von US-Firmen ausgebeutet zu werden, sondern sie sind dazu da, eben den russischen Interessen zu dienen. Eine pure Selbstverständlichkeit. Aber das haben natürlich die US-Firmen nie verziehen und deshalb diese große Feindseligkeit auch gegenüber Putin. Aber weil Sie den Internationalen Strafgerichtshof angesprochen haben, muss man doch sagen, dass er sich durch sein Urteil gegenüber Putin endgültig disqualifiziert und lächerlich gemacht hat. Denn man kann ja zu dem Ergebnis kommen, dass alle Staatsmänner, die einen völkerrechtswidrigen Krieg zu verantworten haben, dass sie vor den Internationalen Strafgerichtshof müssen und dort eben beurteilt werden sollten. Und dann kann man natürlich verlangen, dass dies auch für Putin gilt, denn vom Völkerrecht her gesehen war trotz der ganzen Vorgeschichte der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine völkerrechtswidrig. Wenn man aber solche Thesen vertritt, dann müssen alle US-Präsidenten, und zwar jeden Tag, vor den Internationalen Strafgerichtshof. Allein schon der Drohnenkrieg der letzten Jahrzehnte ist völkerrechtswidrig. Kein Mensch, der bei Verstand ist, kann das bestreiten, dass eben rechtswidrig unschuldige Menschen ermordet werden. Aber hier sehen Sie die unglaubliche Verlogenheit in der deutschen Öffentlichkeit und der deutschen Politik. Ich habe noch nie gehört, dass ein deutscher Politiker oder ein deutscher Journalist gefordert hat, dass die US-Präsidenten vor den Internationalen Strafgerichtshof müssten. Ich meine jetzt in den größeren Medienhäusern, in den kleineren Blogs oder so werden solche Gedanken durchaus geäußert. Denn es hat sich eingebürgert, dass man eben in großem Umfang mit zweierlei Maß misst. Und jetzt komme ich wieder zurück zu den BRICS-Staaten. Diese Staaten sind Gott sei Dank nicht mehr bereit, diese unglaublich Verlogenheit und Heuchelei des Westens mitzumachen und zu dulden.
Ja. Da würde ich ganz gerne jetzt tatsächlich auf die deutsche Politik und die deutschen Medien zu sprechen kommen. insbesondere, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich könnte bei Corona anfangen, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Ich würde ganz gerne über Nord Stream sprechen, die Sprengung. Was da berichtet wurde und was da auch politisch gesagt wurde, das ist ja ein Sammelsurium an Schwachsinnigkeiten. Also anders kann ich es mir wirklich nicht mehr erklären. Letztlich läuft es aber ja darauf hinaus, es gibt immer noch keine Beweise, wer es jetzt unterm Strich war, was natürlich auch an sehr sparsamen Untersuchungen liegt, um nicht zu sagen, überhaupt gar nicht stattfindenden Untersuchungen liegt, auf deutscher Seite zumindest. Jetzt gibt es aber ja zwei Thesen, die vernünftig erscheinen. Zum einen das, was Seymour Hersh geschrieben hat, dass natürlich die USA das größte Interesse an der Zerstörung oder Sprengung, Beschädigung von Nord Stream 2 hatten, aufgrund der Dinge, die sie ja auch schon geschildert haben. Fracking Gas, neuer Markt, wenn Nord Stream nicht mehr funktioniert, dann ist es natürlich ein gefundenes Fressen für die USA. Ich persönlich neige tatsächlich immer noch dazu, dass es so gewesen ist, aber es gibt jetzt darüber hinaus ja die These, dass es dann vielleicht doch irgendwie aus der Ukraine kam und Geheimdienste sich hin und her informiert haben und letztlich dann die Ukraine aber gesagt hat, ist uns alles egal, wir machen das jetzt trotzdem, was ich irgendwie schon fast ein bisschen infantil finde von der Story her, aber sei es drum. Unterm Strich, egal ob es jetzt die USA oder die Ukraine waren, ist doch die Passivität der Bundesregierung wirklich absolut schockierend, oder nicht? Ich meine, in jedem Fall ist es ja aus bundespolitischer Sicht ein Partner Deutschlands gewesen, der den größten Terroranschlag seit Ende des Zweiten Weltkrieges auf die deutsche Energieversorgung, Infrastruktur verübt hat. Das ist dann wahrscheinlich auch, ja, das ist schon fast selbsterklärend, das ist dann auch das Vasallentum, oder?
Ja, selbstverständlich, aber in einem Ausmaß, das schockierend ist.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor 30, 40 Jahren möglich gewesen wäre. Aber wir haben derzeit ja eine Regierung, die man nicht mehr ernst nehmen kann. Ich muss das in dieser krassen Form sagen. Denn es gibt doch gar keinen Zweifel. Ich orientiere mich nicht an dem, was da geschrieben wird in den Medien. Ich muss das auch so formulieren. Das ist für mich alles hohles Geschwätz, durchsichtig von irgendwelchen Geheimdiensten in Szene gesetzt, gesteuert. Biden hat doch gesagt, wir werden die Leitung zerstören. Hm. Gibt es einen besseren Zeugen auf der Welt als den US-Präsidenten? Dass er sie nicht persönlich zerstört hat, dürfte klar sein. Aber
ja, aber er kann sich ja kaum auf den Beinen halten, der arme Mann.
Ja, ja. Aber dass es eben entweder direkt US-Einheiten beteiligt waren oder US-Verbündete waren, stand doch außer Zweifel von Anfang an. Und insofern ist also diese Diskussion für mich einfach nur ein Gradmesser auf die Lächerlichkeit des öffentlichen Dialoges in Deutschland. Muss schon sagen, auf die nicht ernstzunehmende Lächerlichkeit. Denn die Tatsache, die nicht zu bestreiten ist, hätte ja zwei Konsequenzen. Nehmen wir mal an, es wäre, was jetzt von CIA wohl über die Washington Post und die New York Times gestreut wird, die Ukraine gewesen, wobei man dann noch die alberne Formel hinzufügt, Zelensky hat von allem nichts gewusst, so wenn das der Kaiser wüsste. So, so also nehmen wir an, es wäre so, dann müsste eine Bundesregierung, die nur halbwegs ernst zu nehmen wäre, müsste sofort alle Unterstützung der Ukraine einstellen, auch bis zur Klärung dieser Frage, obwohl für mich da gar nichts zu klären ist. Und müsste also die Hilfe im Ukraine-Krieg auf das Human, auf die Hilfe für die Flüchtenden beschränken. Ja?
Ja.
Wenn die USA es direkt oder indirekt waren, gibt es ja auch nur eine Konsequenz. Ein solcher Staat kann nicht Bündnispartner Deutschlands sein. Man kann mit einem solchen Staat, der Krieg gegen Deutschland führt, um es zuzuspitzen, ja nicht ein Verteidigungsbündnis aufbauen. Allein schon bei dem Wort Verteidigung können Sie ja sehen, in welchem Umfang die Außenpolitik nur durch Lügen geprägt ist. Man redet immer noch vom Verteidigungshaushalt der Vereinigten Staaten. Hat sich irgendeiner mal die Frage gestellt, was die Vereinigten Staaten gegen wen sie sich da verteidigen? Ich habe nicht gesehen, dass auf dem nordamerikanischen Kontinent Krieg gegen die USA geführt wird. Dennoch redet die westliche Welt vom Verteidigungsetat und sie redet auch vom Krieg, Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten und so weiter und so weiter. Man müsste also immer sagen, Kriegsminister, Kriegsetat, das wäre dann die Wahrheit. Und dann müsste man eben noch die Frage stellen, warum eben die Vereinigten Staaten, die von niemandem angegriffen werden, warum sie den größten Kriegsetat der ganzen Welt haben. Und wenn man diese drei Fragen einmal stellen würde, könnte man vielleicht das Lügengespinst der Außenpolitik etwas zum Wanken bringen und ersetzen durch Überlegungen der Vernunft.
Ja. Ja, alles, das Drama begann wahrscheinlich damit, als die Mülldeponie-Entsorgungspark genannt wurde. Ich glaube, damit ging es los mit der Rhetorik. Jetzt ist aber ja, die Politik ist die eine Seite und die andere Seite sind natürlich auch die Medien. Über die würde ich jetzt gerne nochmal, also die Mainstream-Medien, die großen, etablierten, alten, öffentlich-rechtlichen, privaten Zeitspiegel und so weiter, die natürlich da eine ganz wichtige Rolle spielen. Denn normalerweise würde ich sagen, wenn wir tatsächlich eine ehrliche und einigermaßen ausgewogene, nicht mal parteiisch, sondern ausgewogene Berichterstattung hätten, müssten die Bürger eigentlich auf die Straße gehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Aber das Ganze ist ja wirklich perfekt orchestriert. Die Medien, ich sag jetzt die Medien, Sie wissen, wie ich es meine, also diese genannten Medien, geben halt das politische Narrativ wieder und unterstützen es. Und das Ganze wird dann noch lanciert in Talkshows und Interviews und mit sogenannten Militärexperten, die, wenn man die sich mal genauer anguckt, alle im Prinzip keine Militärexperten sind, sondern Lobbyisten. Also nicht nur eine Strack-Zimmermann, die ja vor kurzem sowieso gesagt hat, sie sei ja gar keine Lobbyistin, das hat sie bei Thilo Jung gesagt, wusste ich bis dahin auch nicht. Dieses Zusammenspiel von Politik und Medien, führt das tatsächlich dazu, dass die Bevölkerung hilflos ist, oder muss man nicht, das ist nämlich meine Meinung, muss man nicht die Bevölkerung durchaus in die Pflicht nehmen und sagen, es gibt gesellschaftliche Themen, da kann man für sich persönlich entscheiden, okay, interessiert mich nicht, will ich nichts mit zu tun haben. Es gibt aber andere Themen und Krieg und Frieden, würde ich mal sagen, ist ein solches Thema. Da hat eigentlich jeder die Pflicht, sich in irgendeiner Weise mit diesem Thema zu beschäftigen und nicht einfach durchzukauen, was von Politik und Medien vorgesetzt wird.
Das ist richtig, aber wir dürfen hier nicht in eine Falle tappen und als politisch Interessierte und mehr oder weniger politisch auch Engagierte und im Dialog sich Befindende denken, die große Mehrheit der Bevölkerung wäre genauso informiert und würde ähnlich handeln. Ich sitze hier.
Nein, das meinte ich auch nicht.
Ja, ich will nur sagen, aber es spielt ja eine Rolle für das Ergebnis. Ich sitze hier in einem Dorf und wenn ich jetzt in ein Haus betrachte, gehe ich davon aus, dass der Durchschnittsbürger eben abends mal die Tagesschau guckt. Oft haben sie halt noch nicht mal mehr die Regionalzeitung, weil sie eben in der Entwicklung der Einkommen, Gehälter und der Vermögen in Deutschland, wenn sie eben nicht auf der besseren Seite stehen, sparen müssen und dann eben sich auch die Zeitungsabonnement mittlerweile gespart haben. Und insofern haben sie gerade das, was in den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen präsentiert wird, was sie noch nicht einmal mit Aufmerksamkeit verfolgen. Insofern ist das dann kein Wunder, wenn das öffentliche Narrativ, wie das neuerdings heißt, ich würde sagen, wenn die Propaganda der Regierenden sich durchsetzt, und das ist ja leider so, denn sonst wäre es ja so, dass eben die Leute eben zu Massen auf die Straße gehen müssten und sagen, wann hört das denn auf? Wir können doch nicht zulassen, dass in diesem Ausmaß unser eigenes Land aufs Spiel gesetzt wird, denn wenn es wirklich zu einem europäischen Krieg käme, Sie haben einmal das Wort Rammstein in den Mund genommen, ich werde dort am Samstag zu denen gehören, die vor der Rammstein Airbase etwas gegen den Ukraine-Krieg und gegen den Krieg und die Entwicklung der Welt überhaupt, wie sie gegenwärtig darstellt, sagen, sonst würden sie ja einsehen, wir können das nicht weiter tun, denn wir sind zunächst einmal verpflichtet, die Sicherheit unseres Landes im Auge zu haben. Und da gäbe es ja eben nur eine Antwort, Europa muss sich selbstständig machen und aus diesen US-Kriegen in aller Welt lösen. Aber das Problem sind ja unsere Medien, unsere Medienhäuser. Und da gibt es einen ungeheuer starken Einfluss der USA. Das ist nicht mehr zu übersehen. Ich habe früher, ich bin 1943 geboren und habe in den 60er Jahren studiert. Ich habe früher zum Beispiel auf den Spiegel gesetzt als unabhängiges Medium, als Student. Ja, und ich habe noch die Spiegel-Affäre miterlebt, als eben die Spiegel-Redakteure verhaftet worden sind auf Betreiben des damaligen Verteidigungsministers Strauß, weil sie eben berichtet hatten, dass die Bundeswehr nur bedingt abwehrbereit sei. Aber als ich dann gelesen habe, dass beispielsweise auch Bill Gates Millionen an den Spiegel überweist oder auch Millionen an öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder mittelbaren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, musste ich mir sagen, das wäre ja früher alles nicht möglich gewesen. Und wenn Sie sich die anteilseigene Struktur etwa in im Hause Springer ansehen, ist es ja auch so, dass jetzt ein US-Investor dort großen Einfluss hat. Also es ist, scheint so zu sein, dass die Mediensituation in Deutschland nicht zuletzt auch dadurch bestimmt ist, entscheidend bestimmt ist, dass der US-Einfluss immer größer geworden ist. Und es gibt noch eine andere Entwicklung, denn in den 80er Jahren beispielsweise gab es eine Diskussion über die innere Pressefreiheit, also darüber, wie man den einzelnen Redakteur, der kritische Gedanken äußert, absichern kann, dass er nicht eben sofort gefeuert werden kann, eben von den Anteilseignern des jeweiligen Mediums oder von dem Chefredakteur. Und diese Überlegungen sind ja alle weg. Ich habe seit vielen, vielen Jahren von Redaktionsstatuten oder innerer Pressefreiheit nichts mehr gehört. Insofern hat sich die Zeit sehr stark gewandelt. Aber für unseren Dialog, für unser Gespräch, ist der immer weiter zunehmende Einfluss der US-Medien entscheidend. Mhm. Man darf ja nicht übersehen, das wird bei vielen Berichten nicht erwähnt, dass allein das Pentagon 27.000 Mitarbeiter hat, die eben für die Propaganda, US-Propaganda in aller Welt zuständig sind. 27.000, man kann sich das gar nicht vorstellen. Wow. Und man erinnert sich auch nicht mehr daran, dass der CIA schon immer Programme hatte, um Schlüsselleute in zentrale Medien zu positionieren. Diese Programme sind selbstverständlich auch heute noch da. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Journalisten, wenn die den Mund aufmachen, dann weiß man, jetzt spricht ein gekauftes Maul.
Ja, was ich auffällig finde, ist tatsächlich auch die Dreistigkeit, mit der mittlerweile auch gar nicht mehr versucht wird, irgendwie mehr oder weniger unauffällig irgendwas zu tun. Ich denke da zum Beispiel an den Fall Ulrike Demmer, die war ja Regierungssprecherin unter Angela Merkel und wird Intendantin beim RBB. Und normalerweise müsste man sagen, also da ist ja nun durchaus ein Problem vorhanden, und RBB und auch die restlichen Medien, die darüber berichten, haben geschrieben, nein, es gibt da überhaupt kein Problem, wir sind staatsfern und unabhängig, obwohl die Abhängigkeit beziehungsweise das Zusammenspiel zwischen Politik und Medien und dann eben auch im Verbund oder unterhalb der Befehlskette der USA, wenn man so will, ganz offenkundig ist. Ich habe einfach den Eindruck, ich habe das Gefühl, dass tatsächlich da auch irgendwie sämtliche Dämme brechen, um es mal so zu formulieren, und dass die Skrupellosigkeit eigentlich zunimmt, wirklich gegen die Bevölkerung zu arbeiten.
Das hat sich ja über Jahrzehnte entwickelt. Man kann sagen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind von den herrschenden Parteien kontrolliert. Und das geht nach dem Muster, wenn der Intendant zur Partei A, meinetwegen der CDU, gehört, muss also der Nächste muss also zur SPD gehören oder umgekehrt und so weiter und so weiter. Und Koalitionspartner wie FDP oder Grüne jetzt oder früher andere haben dann das Anrecht auf irgendwelche Hauptabteilungsleiterposten. So geht das ja seit Jahrzehnten. Da darf man sich ja nicht täuschen. Es gab aber immer wieder noch in früheren Jahren auch, wie soll ich mal sagen, kritische Stimmen, die also gegen den Mainstream sich gestellt haben. Die Öffentlichkeit war eine ganz andere, trotz also dieses Einfluss der Parteien auf die Medien. Und wir haben ja jetzt, Sie haben erwähnt, die Diskussion um Corona. Da war das ja überdeutlich schon, dass eben praktisch die Propaganda es geschafft hatte, eine einseitige Erzählung durchzusetzen, und die Propaganda offenbart hatte, dass es immer wieder auch Strukturen gibt, die man anfällig für den Faschismus nennen muss. Es gab eine Zeit lang, um das zu sagen, wo ich befürchtete, wenn jetzt im Bundestag ein Antrag gestellt wird, doch die Ungeimpften alle also auf einer großen Insel oder so zusammenzuführen, dass das dann also mehrheitsfähig wäre, weil ja eben man die Ungeimpften behandelt hatte wie Aussätzige. Das sind Fehlentwicklungen in der Gesamtgesellschaft, die man jetzt stundenlang diskutieren könnte, die natürlich auch in den Medien sich widerspiegeln.
Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Zwei Fragen hätte ich noch. Zum einen, also ich sag mal, das Prinzip der politisch-deutschen Handlungsweise, das erscheint mir wie Gesinnungsethik. Das heißt, man ist der Meinung, man müsse jetzt auf einen Angriffskrieg reagieren und dementsprechend ist es völlig egal, wie man darauf reagiert, solange man nur das Richtige denkt und die richtige Gesinnung in sich trägt. Das scheint gewissermaßen ein deutsches Phänomen zu sein. Das war in der Corona-Phase auch schon so und das hatten wir auch schon in anderen politischen Epochen, dass die Gesinnungsethik im Vordergrund steht. Und weltweit habe ich tatsächlich das Gefühl, dass die meisten Länder tatsächlich eher verantwortungsethisch handeln. Also zunächst mal drüber nachdenken, wir haben jetzt hier dieses Problem und diese und jene Maßnahmen kommen in Betracht. Und was bedeutet das? Was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft? Wie ist die Akzeptanz? Was hat es vielleicht für Folgewirkungen wirtschaftlicher oder militärischer Art und so weiter und so fort? Die deutsche Politik tut das nicht. Und ich habe vor kurzem etwas suffisant gesagt. Ich glaube, das liegt daran, dass sie zu blöd ist für Verantwortungsethik und Gesinnungsethik einfach leichter zu praktizieren ist. Wie sehen Sie das? Sie müssen jetzt nicht sagen, dass Sie zu blöd sind, um Gottes Willen, ich will Sie nicht.
Da habe ich keine Probleme,
okay, mit dem gut
zu äußern, aber ich sehe etwas anderes. Ich habe unter Gesinnungsethik immer verstanden, dass zumindest eines zutreffen würde, dass der Gesinnungsethiker überzeugt ist, dass er etwas Gutes tun will und dass er in seiner Ethik die gleichen Maßstäbe ansetzt. Das heißt also, wer also jede Form von Krieg verurteilt, verurteilt die dann auch überall und wird also auch dann den Verteidigungskrieg verurteilen und so weiter und so weiter. Heute kann man das ja in dieser Form nicht sagen. Also ich habe das vorhin angedeutet mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Man kann ja sagen, wer ein völkerrechtswidrigen Krieg zu verantworten hat, muss vor den Internationalen Strafgerichtshof und kann also dann als Gesinnungsethiker diejenigen bezeichnen, die übersehen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten oder auch der Präsident Chinas, um mal zwei andere zu nennen, dass der nicht dort landen wird, egal was der Gesinnungsethiker fordert. Nein, hier ist ja die Voraussetzung schon nicht mehr gegeben, dass die deutschen Gesinnungsethiker eben die gleichen Maßstäbe anlegen. Und deswegen ist das keine Ethik. Das ist also Gesinnungspropaganda oder ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll.
Ja, selektive Gesinnungsethik mit propagandistischen Zügen vielleicht.
Selektive Gesinnungsethik, die aber dann natürlich eben auch letztendlich nicht ernst genommen wird und eben großen Schaden anrichtet. Aber wir haben ja über die BRICS-Staaten gesprochen beispielsweise. Da würde ich Ihrem Urteil zustimmen. Da hat sich doch eher der Gedanke der Verantwortungsethik durchgesetzt. Und da ist zumindest, was den gesinnungsethischen Teil angeht, das Bemühen zu erkennen, nicht mit unterschiedlichen Maßstäben zu messen. Und das wären ja schon, das sind ja schon zwei Hoffnungsschimmer in der heutigen Weltpolitik, dass es eben nicht überall so zugeht, wie jetzt etwa bei uns, wo ja eben doch man erkennen muss, dass diese Form der Politik zum Scheitern verurteilt ist.
Das Schlusswort bekommen Sie gleich und ich werf Ihnen mal einen Ball ins Feld gewissermaßen. Und zwar möchte ich ganz kurz noch den bösen Viktor Orban zitieren, der in einem Interview hier in Deutschland, ich glaube, das war die Berliner Zeitung, die das geführt hat, auf die Frage, warum er nicht für Waffenlieferungen ist oder sich nicht klar positioniert für die Ukraine im Ukraine-Krieg, schlicht und ergreifend gesagt hat, das wäre nicht gut für meine Ungarn, also mache ich das nicht. Dem gegenüber steht Annalena Baerbock, die auf einer Veranstaltung sagte, wir werden die Ukraine unterstützen, egal was meine deutschen Wähler denken. Ich lasse das jetzt einfach mal im Raum stehen und überlasse Ihnen hier ein kleines Schlusswort, Herr Lafontaine.
Ja, bei Orban muss man wissen, dass also das wäre nicht gut für meine Ungarn, dass das schon nach zwei Seiten zu interpretieren ist. Einmal, es gibt ja auch Ungarn, die in der Ukraine wohnen.
Also ja, das stimmt. Das stimmt.
Staatsbürger sind.
Ja.
Und insofern hat er sich ja auch schon gegen diese Form der Kriegsführung gewandt, weil er eben nicht möchte, dass seine Landsleute dort sterben für einen unsinnigen Krieg aus seiner Sicht. Zudem gehört er zu den vernünftigen Staatsmännern in Europa, die eben wissen, dass im Interesse ihres Landes ist, gute Beziehungen zu Russland zu haben und davon profitiert die Ukraine. Das ist das andere. Was die Aussage von Frau Baerbock angeht, da bin ich etwas milder, als Sie vielleicht erwarten. Ich sehe das noch nicht einmal als Boshaftigkeit an, sondern ich sehe dieses leichtfertige Rede von ihr, auch wenn sie Russland den Krieg mal eben erklärt, als Ergebnis der Tatsache an, dass sie tatsächlich nicht über die notwendigen Fähigkeiten oder die notwendige Ausbildung verfügt, um solche Verantwortungen zu übernehmen, wie sie sie jetzt hat. Das ist bedauerlich. Das würde im Grunde genommen eine neue Frage aufwerfen. Haben wir heute das ausreichend qualifizierte politische Personal? Man denke einmal doch, dass die Außenpolitik früher einmal von einem Willy Brandt oder Helmut Schmidt zu verantworten war oder von Hans-Dietrich Genscher oder von Helmut Kohl. All diesen politischen Figuren würde ich solche törichten Handlungen, wie wir sie derzeit jeden Tag erleben, nicht zutrauen, unabhängig unterschiedlicher Auffassungen, die ich auch mit diesen Männern früher hatte. Insofern können wir eben nur daran arbeiten, durch Aufklärung, durch Argumentieren, dass sich vielleicht doch diese Fehlentwicklung der Diskussion, die Sie gekennzeichnet haben als eine Dominanz von Gesinnungsethik und einen Rückgang der Verantwortungsethik, dass diese Fehlentwicklung sich zumindest dadurch wieder korrigiert, dass man immer wieder und immer wieder die Fakten ins Feld führt und eben der öffentlichen Propaganda entgegenwirkt. Die öffentliche Propaganda oder die Propaganda überhaupt muss durchbrochen werden. Es gibt ja schon ein Buch, das ist vor über 100 Jahren erschienen, in dem eben der Neffe Sigmund Freuds, glaube ich, war es, eine Schrift verfasst hat, Propaganda, und einfach die These vertreten hat, Demokratie, also das wollen wir nicht so ganz ernst nehmen. Es braucht immer Eliten, die ihre Propaganda machen, und diese Propaganda muss das Volk in die richtige Richtung führen. Und sicherlich denken auch viele heute so, auf jeden Fall das Ergebnis, das wir heute sehen, ist eben das Ergebnis, dass sich die Interessen von Eliten durchsetzen, also vor allen Dingen der US-Elite, wobei ich das Wort Elite nicht gerne gebrauche, weil das ja noch etwas mit geistigem Höhenflug und mit edlem moralischen Verhalten konnotiert werden kann. Man müsste eher sagen, die wirtschaftlich Mächtigen sich durchsetzen, ihre Interessen vertreten, dass Senat und Kongress ja von der Waffenindustrie gesteuert werden, kann ja ein Informierter nicht mehr in Abrede stellen. Wir müssen eben versuchen, durch Aufklärung, wir haben keine andere Möglichkeit, durch Aufklärung gegenzusteuern und immer wieder darauf hinzuweisen, dass es ein ganz entscheidendes Interesse der Kriterium für die Demokratie schon seit der Antike gibt. Demokratie ist eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und wenn es Kriege gibt und wenn es eben soziale Verwerfungen gibt und wenn es viele Leute in Armut gibt, dann setzen sich die Interessen der Mehrheit nicht durch. Also müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um eben Schritte hin zu einer demokratischen Gesellschaft zu machen.
Ich bin dazu übergegangen, Eliten durch Machthaber zu ersetzen, aber da hat jeder seine eigene Vokabel sozusagen.
Ja, aber das ist ja genau die richtige Wortwahl, denn bei Machthabern denkt man nicht zuerst an ethisches Verhalten und an geistigen Höhenflug.
Genau. Was die Milde gegenüber Annalena Baerbock angeht, gehe ich übrigens mit. Ich habe durchaus Verständnis für intellektuelle Übersichtlichkeit. Da kann sie nun wirklich nichts für. Allerdings, das haben Sie ja auch schon angedeutet, ist dann die Frage, warum eine solche Person ausgerechnet die Stelle des Außenministers, der Außenministerin besetzt und weltweit so viel Schaden anrichtet, sich darüber hinaus lächerlich macht und zu einer ständigen Eskalation beiträgt. Das haben Sie alle schon gesagt, ich habe es jetzt nur noch mal nachgeplappert. Herr Lafontaine, ich bedanke mich für das Gespräch, es hat großen Spaß gemacht und ich gehe davon aus, dass unsere Hörer auch eine ganze Menge mitgenommen haben, möchte aber nicht enden, ohne Sie zu fragen, ob Sie noch etwas sagen wollen, ob ich etwas vergessen habe oder Sie noch etwas loswerden wollen.
Nein, wir können nur eben an die Hörer appellieren, unsere Argumente eben zu durchdenken, auch sagen, dass wir nicht glauben, die Weisheit allein gepachtet zu haben, aber dass es keine andere Wahl gibt, als die Argumente immer wieder zu überprüfen, auch die eigenen Argumente, aber letztendlich jeder sich ein Urteil bilden muss. Aber es kommt etwas noch dazu. Wir können nicht leben ohne Gefühle. Und die heutige Welt ist leider durch Mitleidslosigkeit gekennzeichnet. Und man kann doch nicht so mitleidslos sein, dass einem die Sterbenden in der Ukraine oder im Jemen oder in den Hungergebieten Afrikas völlig gleichgültig sind. Und insofern muss man auch seinen eigenen Beitrag leisten, und wenn es nur durch Teilnahme an einer Demo ist, um diesem Morden in der Welt ein Ende zu setzen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Oskar Lafontaine, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.